kommt es automatisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben gestern gehört, dass Gott alles weiß, dass er uns liebt, dass er uns versorgt. Aber manchmal vergessen wir das eben. Ich möchte einfach, dass wir neu dieses Vertrauen zu Gott lernen. Wir begleiten einen Mann aus dem Alten Testament, der seine alten Gewohnheiten loslassen musste, nämlich selber alles machen zu wollen, und lernen musste, dem Versprechen Gottes zu vertrauen. Aber bis hier eine solche Veränderung geschieht, nicht von heute auf morgen, das braucht eben eine Zeit, ein Prozess. Und das ist eben das Wunderbare: Gott lässt uns nicht allein diesen Weg gehen, er kommt mit uns. Und er hat diesen jungen Mann, von dem ich heute Abend reden will, auf ganz liebevolle Art begleitet. Ihr wisst ja, das Volk Israel ist immer wieder in den Götzendienst gefallen, die gleichen Sünden, und sie haben sich abgewendet. Und wenn sie dann wirklich in Schwierigkeiten waren und ihr Feind kam, da haben sie sich wieder zu Gott gewandt. Und ich bin erstaunt in dieser Geschichte, die ich heute Abend lesen will, über die ich heute Abend reden will. Das war nur 40 Jahre vorher, dass dieser wunderbare Sieg mit Deborah und Barak passiert war. Und das scheinen sie einfach schon wieder vergessen zu haben. Sie haben einfach vergessen, wie Gott ihren Vätern geholfen hat. Und wie der Feind gesiegt hat über sie, wenn sie nicht folgten. Und die Geschichte, die ich lesen will, lesen wir am Anfang. Sie fingen wieder an, was böse war in den Augen Gottes. Ich möchte Richter 6 lesen, ein paar Verse. Von Vers 1 bis 10. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hände der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesagt hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land, bis sie nach Gaza, und ließen nichts übrig von Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten, die eine große Menge ausschreckten, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianiten. Und endlich verschrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien und den Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie von euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Wir sehen hier also die Strategie des Feindes war, das Volk auszuhungern, sie verarmen zu lassen. Eigentlich eine brutale Strategie. Und in dieser prekären Situation haben sie plötzlich ist das nicht doch manchmal ein Bild von uns? Wir leben so dahin, es geht alles so einigermaßen, aber wenn etwas schief geht, da schreien wir plötzlich zum Herrn. Ich bin eigentlich erstaunt, dass Gott nicht sagte zum Volk, also ihr habt jetzt schon so oft erlebt. Jetzt einmal, ihr habt euch das selber eingebrockt, also schon selber ihr da herauskommt. Eigentlich bin ich erstaunt, dass es heißt, der Herr sandte einen Propheten zu ihnen. Wo der herkam, wissen wir nicht. Wir hätten gedacht, die haben alle die Götzen angebetet. Aber da war einer, ein Prophet Gottes. Und Gott erinnert das Volk ganz neu wieder an die Wunde der Vergangenheit und sagt, das so war es, ich habe euch alles gegeben, aber ihr habt meiner Stimme nicht gefolgt. Und merkt ihr kein einziges Wort des Trostes oder ein Versprechen vom Propheten für dieses Volk. Und wie geht es weiter? Wird Gott das Volk wieder einmal befreien? Und wie? Und das ist ja das Besondere immer mit Gott. Er hat nicht ein Schema. Und das wendet er immer an. Jedes Mal, wenn er Befreiung schenkt, ist es etwas Besonderes. Und so sind wir eigentlich gespannt, was jetzt in dieser Situation mit dem Volk geschieht. Da lesen wir in Vers 11, ganz einfach, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte. Übrigens, das ist ein Baum, von dem wir Terpentin beziehen. Das nur so nebenbei. Also der Engel des Herrn setzte sich neben die Terebinte. Das scheint nichts Außergewöhnliches zu sein, einfach er setzt sich dahin. Das wäre etwas Alltägliches. Und der Baum, dieser Baum stand vor einer Höhle und in dieser Höhle war ein junger Mann namens Gideon. Den kennt ihr ja natürlich. Und der war gerade am Weizendreschen. Der war unter ziemlichem Zeitdruck, wir haben gelesen, kaum war die Ernte reif, kamen die alle, die Nachbarn und haben alles kaputt gemacht. Also er hat da sicher ganz verbissen auf dieses Getreide eingeschlagen. Und wir hoffen mit ihm, dass er es schafft. Und mitten in diese Hetzerei kommt der Engel des Herrn, setzt sich hin, schaut ihm wahrscheinlich eine Zeit lang zu und sagt, der Herr mit dir, du tapferen Held. Ich höre wohl nicht richtig. Hat sich wahrscheinlich Gideon gesagt. Ist der Engel des Herrn vielleicht an die falsche Adresse gekommen? Nein, Gideon antwortet dem Engel. Also, wenn der Herr wirklich mit uns wäre, dann würde das nicht passieren, was jetzt passiert. Dann könnten die Midianiter uns nicht so unterdrücken. Wo sind die Wunder, von denen die Väter uns erzählt haben? Jetzt hat der Herr uns verworfen und uns in die Hände der Midians gegeben. Merkt ihr, wie gefährlich diese Aussage ist? Im Grunde genommen klagt Gideon Gott an für diese Misere. Und was mir auffällt ist, Gideon spricht nicht mit Gott, sondern über Gott. Ich kenne viele Leute, die können so gut über Gott reden. Ja, die können reden und reden und reden. Da bleibt einem fast der Mund offen, wie die reden können. Aber leider ist da oft nichts wirklich dahinter. Ihr kennt die sicher auch, diese Leute. Also Vorwürfe an Gott von Gideon und Gott geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt einfach, geh hin in diese Kraft und errette das Volk. Und jetzt begleiten wir Gideon auf diesem Weg. Wandel von einem Götzenanbeter zu einem Gottesanbeter. Also er war in dieser Zeit ja einen falschen Weg gegangen. Er hat ihn für einen falschen Ort gesucht und jetzt begegnet ihn Gott. Und wie hat Gideon auf diesen Auftrag reagiert? Ja, weißt du, Herr, wir sind die Geringsten in Manasse. Und ich bin der Jüngste in der Familie, also weißt du, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Das kommt. Das geht doch nicht. Aber eben, genau die erwählt Gott. Und die Antwort Gottes ist, ich werde mit dir sein. Und genauso haben wir die Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das ist ja das Erstaunliche. Gott erweist sich nicht die Stärken von der Welt, sondern die Schwachen aus. Weil er eben die Ehre haben will. Weil er der sein will, der den Sieg gibt. Aber manchmal vergessen wir einfach, dass Gott uns gerufen hat, uns alle. Und das sagt er. Rufe mich an in der Not, also in den Schwierigkeiten, rufe mich an, sagt er. Ich will dich auch retten. Und was passiert dann? Dann sollst du mich preisen. Es ist oft so, dass wir so gefangen sind in unseren Problemen, dass wir gar nicht mehr klar sehen können. Wir sind so einfach wie gefangen damit. Ihr kennt ja diesen Begriff, der Teufelskreis. Vielleicht am Abend im Bett. Vielleicht muss ich schon mal was machen. Und dann, nein, das kann nicht gut sein. Und so wird das die ganze Zeit. Der Teufelskreis. Und dann sagt doch Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Stimmt das? Nur also ein bisschen schwach. Ihr seid nicht so überzeugt davon. Aber Gott ist ja mit Gideon auch noch nicht fertig und mit uns auch nicht. Gott redet also zum zweiten Mal zu Gideon und sagt, ich werde mit dir sein. Und jetzt endlich fängt Gideon an, mit Gott zu reden und nicht nur über ihn. Schon mal diese Verheißung hat von Gott. Ja, wir machen seine Zweifel. Es braucht einfach noch ein Zeichen, dass es wirklich Gott ist, der mit ihm spricht. Hat der Herr ihn fallen lassen deswegen? Nein. Der Herr ist einverstanden und Gideon bereitet jetzt ein Ziegenböcklein vor für ein Opfer und bringt die Brühe zurück zum Herrn. Ich stelle mir vor, dass diese Vorbereitung einige Zeit gebraucht hat, aber nicht nur 5 Minuten. Du brauchst kein Instant-Opfer. Aber der Herr hat geduldig gewartet. Und das finde ich so schön. Diese Geduld Gottes, von der lebe ich. Er hat das Opfer auf den Felsen gelegt. Die Fleischbrühe darüber gegossen, der Engel hat den Stab ausgestreckt und hat das Opfer angezündet. Und dann ist alles verbrannt und der Engel des Herrn verschwand. Und jetzt endlich, wie sagen wir auf Schweizerdeutsch, trotz dem Gideon. Ihr versteht, was ich meine. Also, es trotz dem Gideon. Und er ist zutiefst erschrocken. Wehe mir, ich habe den Engel Gottes von Angesicht zu Angesicht gesehen. Jetzt hat er es begriffen, wer das nachher mit ihm gesprochen hat. Der Herr, der mit ihm auch in dieser Situation sagt, hat keine Angst, du wirst nicht sterben, weil du mich gesehen hast. Und jetzt hat Gideon einen Altar gebaut. Und das war etwas Besonderes in dieser Zeit, denn alle Altäre im Lande waren den Götzen geweiht. Er hat also den ersten Schritt in Gehorsam gemacht. Und der Altar bekam einen Namen, Jahwe Shalom, der Herr ist Friede. Jetzt sind wir alle gespannt, wie es weitergeht. Schafft es Gideon wirklich, die Midianiter aus dem Land zu jagen? Es ist klar, für einen solchen Krieg braucht es Vorbereitungen. Man kann nicht einfach losgehen und reinschlagen, sondern Schritt um Schritt. Und in der Nacht gibt Gott dem Gideon genaue Anleitung, was zuerst an der Reihe ist. Da lese ich Vers 25 bis 27. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm einen jungen Stier zu den Stieren, von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der 7 Jahre ist, und reiße nieder den Altar aus, der deinem Vater gehört, und hau um das Bild der Aschera, das dabei steht. Und baue den Herrn deinen Gott oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tag zu tun, und tat in der Nacht. Er fürchtete sich vor den Leuten. Und die Angst war berechtigt in diesem Fall. Aber ich habe einfach auf dem Herzen, von einer anderen Menschenfurcht noch zu reden. Daniel hat uns gelesen, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen. Wisst ihr, ich höre das so oft auch unter den Gläubigen. Ja, was soll ich jetzt machen? Was werden die Leute sagen? Ich habe einen neuen Mantel gekauft. Und die sagen dann vielleicht, du hast einen schönen Mantel. Ja, ich kann nicht sagen, er ist so aufgekauft. Was werden die Leute sagen? Meine Frau hat ihren Mann verloren, frisch verliebt und musste ein neues Auto kaufen, weil sie keine öffentlichen Verkehrsmittel haben. Dann hat sie dann das Auto gekauft und versteckt hinter dem Haus. Was werden die Leute sagen, wenn mein Mann gestorben ist und ich kaufe mir ein neues Auto? Habt ihr das schon gehört? Was werden die Leute sagen? Manchmal sind viele Gläubige nur von dem bestimmt. Es dreht sich nur alles, was werden die Leute sagen. Und wenn sie dann in die Gemeinde kommen und du hast einen neuen Mantel an, oh, der ist aber schön. Ja, was ist denn schon ausgekauft? Und das soll Freiheit in Christus sein. Daniel hat es gelesen. Keinen knechtischen Geist. Freut euch doch zusammen. Wisst ihr, das macht mich traurig, wenn wir das, was Gott tut, was er uns gibt, was sollen wir uns daran freuen, das sollen wir nicht verwenden mit unserem Getue und Menschenfurcht. Das ehrt ihn nicht. Ich sage euch das. Hört doch auf damit. Fragt doch nicht immer, was die Leute denken. Fragt, was denkt Gott. Das ist doch unsere Frage. Also der Gideon, der hat es riskiert. Er war berechtigt in Angst. Und tatsächlich hat sie morgen schon am Morgen dann die Leute, das in der Stadt gehört, der hat diesen Altar niedergerissen und das Bild der Aschera. Und schon stehen sie vor der Tür von dem Haus. Ich war eigentlich gespannt, wie der Vater reagiert. Ich denke, die Dame hat sich nicht mit ihm besprochen in der Nacht. Er hat das eigentlich recht schnell gemacht. Er hat gehandelt, hat aber Tiere genommen, getötet. Und wie reagiert der Vater? Nicht der Vater, dieser Vater. Er hat die Leute zur Tür kommen und sagen, ganz die ganze Sonne auf dem wollen wir umbringen. Wir haben nämlich das Götzenbild und alles kaputt gemacht. Die Leute sagen zu mir, ja, der gibt uns ein Urteil, der hat sich das selber eingeguckt. Nein, der sagt, er steht dahinter, er verteidigt seinen Sohn. Wie machst du es, wenn du bei einer richtigen Entscheidung übergangen wirst? Kannst du wie dieser Vater ganz den Nein bestehen? Das ist manchmal schwierig, ich weiß es. Also nach dieser Nebelaktion von Ideal wurde es gefährlich, die ganzen Lehre der Feinde sind ja herausgezogen und haben sich gewagt und das Volk. Und gleichzeitig geschieht etwas bei Gideon, etwas ganz Besonderes. Und damit ist die Besetzung der Feinde. Das Kapitel 6, 34 heißt es in Luther, der erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Aber der Erbefelder sagt, der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Wir sagen ja auf Schweizer Deutsch, du gut, die Allergik. Oh, das möchte ich auch, diese Sonne der Talrede von den Juden. Eingepackt sein im Geiste Gottes. Aber wir brauchen nicht eifersüchtig zu sein, wir haben ja den Geist Gottes in uns. Und Gott, wie dann sind wir nun Leute auf, sie die Männer in den Kriegen rufen und sie kommen und man könnte sagen, Ende und alles gut. Jetzt kann man in den Krieg ziehen. Aber jetzt bekommt Gideon wieder Zweifel. Was soll das Ganze? Wie kommt das heraus? Kann es sein, dass Gideon, dass Gott dann Gideon keinen detaillierten Kriegsplan gegeben hat, wie er das machen will? Das ist es eben genauso bei uns. Wenn wir in Problemen sind, möchten wir eine Lösung haben, möchten genau wissen, wie Gott die Lösung schafft. Und weil wir sie nicht wissen, dann zweifeln wir dann und suchen immer noch nach Bestätigung. Und was lesen wir in Vers 36 und 37? Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? So will ich abgeschorene Wolle auf die Kämme legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle, eine Schale voll von Wasser. Ich kenne viele Christen, die das praktizieren, dieses Fließ auslegen. Und sie meinen dann, wie groß ihr Glaube sein in dem. Aber wir sehen es ja nicht bei dir, das ist Unglaube, nicht Glaube. Wenn er uns sagt, er wird für uns sorgen, dann macht er es auch. Dann brauchen wir nicht noch eine zusätzliche ein zusätzliches Zeichen. Gideon ist trotz dieses Zeichens, und das zeigt es eben, er muss noch ein zweites Zeichen haben. Genau das Gegenteil. Und er sagt, bitte sei mir nicht so böse, wenn ich noch einmal ein Zeichen brauche. Also er wusste, Gott könnte jetzt wirklich böse werden. Aber so ist eben Gott. Er hat ihn zum zweiten Mal durch auf dem Fließ, das bestätigt, dass er mit ihm ist. Und jetzt kann es wirklich los in den Krieg gehen. Das riesige Herr der Feinde ist im Tal Israel. Und wir lesen, und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens waren in das Tal eingefallen, wie die Heuschrecken an Menge. Zahllos waren ihre Kamele, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und auch Gideon hat seine Soldaten versammelt. Er hat doch eine ansehnliche Anzahl versammelt, nämlich 32.000, allerdings ein bisschen wenig im Vergleich zu den, zum Feld. Aber Gott hat das so angeschaut, diese Situation, und hat dem Gideon gesagt, weißt du, du hast zu viele Krieger. Ja, du hast zu viele Krieger. Weißt du, ich werde den Feind in eure Hand geben, aber wenn ihr so viele Krieger habt, könnt ihr dann vielleicht sagen, ja, das haben wir gemacht. Aber das will ich nicht. Ich will der sein, der es sich gibt. Ja, so ist es eben. Wenn ich eine gute Lösung finde, dann bin ich es, die es gefunden hat. Aber Gott will es nicht. Und so sind, hat Gott gesagt, alle, die sich gerne in den Krieg ziehen, die ein bisschen Angst haben, die sollen nach Hause gehen. Und da waren nicht nur etwa 10 oder 20, sondern 22.000. Und da sind wie viel noch übrig geblieben? 10.000. Sehr gut, ich bin schon bestanden. Also, er hat noch etwas vor und er ist dann Wasser hinuntergegangen und da mussten sie trinken und die, die mit, vom Wasser leckten, diese musste er auf die Seite stellen und das waren genau 300 Menschen. Und er sagte so, Gott sagte so, mit diesen 300 will ich den Feind zerstören. Ich kann mir vorstellen, was in Gideon vorgegangen ist, als er seine 300 Männlein da gesehen hat und auf der anderen Seite das ganze Heer. Aber bevor er seine Zweifel anbringen konnte, gab Gott ihm einen interessanten Tipp, und zwar im Kapitel 7, Vers 9 bis 15. Er ist dem Zweifel zuvorgekommen. Und er sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager. Also er schickt ihm noch eine Hilfe mit, damit du hörst, was sie reden. Daraus werden deine Hände stark sein, und du wirst hinabziehen zum Lager. Er ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene, wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren nicht zu zählen, wegen ihrer großen Menge, die der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einem anderen einen Traum und sprach. Siehe, ich habe geträumt. Ein Leib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und er kam in das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, so dass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der Rabbi, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israel und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Also ich möchte jetzt nicht im Einzelnen auf den Krieg eingehen, der Herr hat ihnen den Sieg gegeben. Und alle waren begeistert, sie waren wieder frei. Und weil sie so begeistert waren von Gideon, haben sie gesagt, ja, wir wollen jetzt etwas machen mit diesem Gideon. Und sie haben ihm vorgeschlagen, sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und dein Sohnsohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn auch nicht, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Also, Gideon hat es begriffen. Er hat
sich von diesen schlechten Gewohnheiten, der Götzenanbetung, gelöst und hat gelernt, man kann sich auf Gott verlassen, man kann ihm vertrauen. Und wir werden sagen, das ist ein Happy End. Aber leider ist die Geschichte noch nicht ganz fertig. Die Dame bat sich nämlich von der Kriegsbeute, holte den Schmuck des Feindes und machte daraus ein Ephod. Also das Ephod ist ein ganz besonderes Leinenkleid, verziert mit Gold und Silber, darüber war eine Brustplatte mit farbigen Steinen. Und dieses Ephod durfte nur der Hohepriester tragen, wenn er im Dienst vor Gott stand. Und ausgerechnet dieses heilige Symbol vor Gott haben sie in einen Götzen verwandelt. Und da heißt es in Vers 27, das wurde Gideon und seinem Haus zum Falle. Also wie leicht geht, ist das doch möglich, dass man nach einer solchen Begegnung mit Gott wieder in alte sündige Gewohnheit fallen kann. Also wir wollen sicher alles daran setzen, dass dies nicht passiert. Und das Land hatte dann 40 Jahre Ruhe, solange Gideon lebte. Wie steht es bei uns? Wie steht es bei dir? Steckst du in Schwierigkeiten? Suchst du schon lange eine Lösung und findest keine? Eben dieses ständige Drehen, wie kann ich es machen? Ich war schon oft beschämt. Ich habe eine Lösung gesucht, ganz verzweifelt und musste am Ende sagen, ich finde keine, hör nach du es. Und dann hat es der Herr gemacht und ich habe mich geschämt und habe gedacht, so dumm, ich wollte etwas tun, was der Herr machen will. Ich denke, wir wollen jetzt vor Gott kommen und beten zusammen. Vielleicht hast du ein Problem, das du nicht lösen kannst. Oder vielleicht bist du ebenso gebunden an diese Menschenfurcht. Komm jetzt zum Herrn, übergib ihm alles. Und es wert, dass du ihm vertraust. Und er wird es gut hinausführen. Auch wenn du, wir haben gehört von der Blume, die durch den Asphalt hinaufkommt. Gott kann das machen. Frag nicht mehr, was werden die Leute sagen, sondern frag. Was sagt Gott dazu? Und Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns auf einen neuen Weg leitest, wenn wir zu den Menschen gehören, die alles selber machen wollen und nicht Vertrauen auf dich setzen. Herr, gib Gnade, dass wir nicht in dieser Menschenfurcht leben, sondern in Gottes Furcht. Dass wir erkennen, wie groß du bist, wie du wirklich für alles sorgst. Stärke unser Vertrauen und hilf uns, nicht immer wieder zurückzufallen in dieses negative Denken. Du vermagst wirklich alles zu tun. Und wir danken dir dafür, dass wir so ein gutes Beispiel haben, wie du geduldig bist mit uns, wie du willst, dass wir es lernen. Du hast so oft so ideal gesprochen, bis er es begriffen hat. Und du sprichst ja auch immer wieder zu uns durch dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du es in uns wirkst, denn wir können es nicht allein schaffen. Du begleitest uns auf diesem Weg des Vertrauens. Und wir danken dir dafür. Amen.